Und das ist diese, da widerspreche ich mir halt auch selber. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass Politikerinnen und Politiker offener sind, weniger Phrasen benutzen, Fehler zugeben, nachdenken. Und gleichzeitig kann ich es eben auch total verstehen, dass sie es nicht machen, weil sie wahnsinnig viel Arbeit danach haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast. Und ich bin heute unterwegs mit Louis Klamroth. Louis Klamroth ist unter anderem der Moderator von Hart aber Fair. Und dementsprechend haben wir ihn heute an einem Montag begleitet, wie er von Berlin nach Köln gefahren ist, um eben genau diese Sendung abends live zu moderieren. Ich kann so viel verraten, dass es eine wirklich sehr interessante und eine sehr informative Ausgabe geworden ist, denn wir haben unter anderem über die Debattenkultur im ganz Allgemeinen gesprochen, über Fanproteste, über noch viele, viele andere Dinge mehr. Und im Nachgang hat mir Louis übrigens über einen sehr, sehr genialen Lifehack berichtet, wie ich finde. Ich muss ihn hier erzählen, denn er ist sonst nicht zu hören. Louis hatte Hunger, das Bordbistro war kaputt, also hat er kurzerhand via Handy einfach Pizza bestellt, hat sich diese in den richtigen Abschnitt bringen lassen. Es hat alles geklappt, er ist satt geworden, hat sogar Trinkgeld gegeben, so wie sich das gehört. Wir steigen ein, wir fahren los. Viel Spaß bei der neuesten Folge von Unterwegs mit Louis Klamroth. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit heute Louis Klamroth. Und für all diejenigen, die jetzt nicht wissen sollten, wer Louis Klamroth ist, das ist der junge Mann, über dessen Haare ganz Deutschland redet. Louis, was ist mit deinen Haaren passiert? Warum tust du das? Was tust du überhaupt?
Meine Haare, für die, die es nicht mitbekommen haben, waren im Fernsehen oft glatt geföhnt bei Hart aber Fair im letzten Jahr. Und jetzt sind es einfach meine natürlichen Haare. So stehe ich auf. Ich habe Locken. Und es war ein Riesenschock für Fernsehdeutschland, dass ich auf einmal Hart aber Fair mit Locken moderiere.
Wie, also glatt geföhnt oder mit so einem Glättereisen?
Glatt geföhnt, ja.
Ach, wie geht denn das dann?
Die sind nass und dann föhnt die jemand trocken. Aber so richtig weiß ich es auch nicht.
War das eine Ansage oder ist das deine Eitelkeit gewesen?
Es war eine Empfehlung, ja.
Ach.
Anscheinend sind glatte Haare...
schneiden in den soziodemografischen Zielgruppen deutlich irgendwie besser sowas,
in irgendeiner Zielgruppenanalyse.
Aber ich habe es übrigens ähnlich, wenn ich meinen Hut abnehme. Ich habe auch natürliche Locken.
Stimmt.
Und weil du das jetzt gerade erzählst, jeder sagt ja immer, seid ihr verrückt, eure Locken nicht zu zeigen. So, und du hast ja auch noch volles Haar, ne?
Ja,
also insofern.
Noch. Dreimal auf Holz hier, ne?
Meinst du nicht, es bleibt so?
Ja, alles da.
Du könntest Glück haben.
Ja.
Also, neben den Haaren ist Louis Klamroth nicht nur in Hamburg geboren tatsächlich, sondern vor allem deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator, aber mehr und mehr Fernsehmoderator als Schauspieler, oder?
Ja, die Karriere habe ich mit meiner Pubertät ein bisschen an den Nagel gehangen, glaube ich.
Ja, tief gestapelt. Du hast ja den Zenit relativ früh erklommen. Du hast das Wunder von Bern gespielt.
Ja, ich glaube, vielleicht kann man es so ausdrücken, auf dem Höhepunkt
oder?
Beendet. Ja.
Das muss man schon sagen. Also ist fast schon ein Kulturgut in Deutschland, dieser Film gewesen. Dein Vater spielt dort auch mit, lustigerweise, Peter Lohmeier. Und wie ist denn das, mit dem Vater zu spielen?
Ach, das ist eigentlich ganz angenehm, weil beim Schauspielen braucht man ja ein enges Vertrauensverhältnis. Vor allen Dingen, wenn man Szenen hat, die nicht ganz so einfach sind. Also im Wunder von Bern gab es Szenen, da ohrfeigt er mich oder schreibt mich auch an und so ganz emotionale Szenen. Und da arbeiten Schauspieler ja dann oft wochenlang, so ein ganz enges Vertrauensverhältnis zueinander zu gewinnen. Und Papa und ich haben das natürlich sowieso schon gehabt.
Das kanntet ihr von zu Hause, das Schlagen.
Das Schlagen, ja, genau. Nee, das war tatsächlich, kannten wir natürlich nicht, haben es aber geübt, weil es gibt ja Techniken, wie man sowas macht. Oh, jetzt kriegen wir Wasser.
Wie funktioniert denn, Dankeschön, cineastisches Schlagen?
Das ist so, dass man, oder bei uns war das so, vielleicht gibt es auch andere Arten, dass man schon auch eine Backpfeife bekommt, aber man antizipiert, dass man sie bekommt, man weiß, dass sie kommt und bewegt den Kopf dann mit. Das heißt, es tut nicht so weh. Wie wenn man nicht damit rechnet, dann hält man ja seinen Kopf einfach gerade und dann knallt es richtig. Und hier bewegt man den Kopf dann mit, dann ist es, dann tut es nicht weh. Das, so funktioniert es. Wir haben das damals auch, aber scherzhafterweise mal einfach in ein paar Cafés geübt. Papa und ich, als wir lustig drauf waren, und dann haben sich die Leute natürlich reihenweise erschrocken. Da wird jetzt ein Kind geschlagen gerade.
Wann war das? In welchem Jahr?
Ich bin so schlecht mit Timelines, aber es müsste 2000 oder so
also gewesen. Also ich überlege gerade, ob es Mobiltelefone gab und das hätte gefilmt werden können.
Nee,
und
das war ja...
Auf Instagram, Lohmeier schlägt Kind.
Das Lohmeier war ja wirklich... Es gab Mobiltelefone damals beim Wunder von Bern schon, aber das war wirklich das Angenehme. Es gab noch, die sozialen Netzwerke waren noch nicht da.
Okay.
Und das war sowohl angenehm für all das, was an schlechten Dingen soziale Netzwerke eben mit sich bringen. Es war aber auch krass, weil ich damals als 12- oder 13-jähriger Junge, dadurch, dass die Medienöffentlichkeit noch nicht so fragmentiert war in soziale Netzwerke und so weiter, ich einfach wahnsinnig bekannt war in Deutschland. Also ich saß bei Wetten, dass auf der Couch dann bei damals noch Thomas Gottschalk. Das haben dann damals auch 15 Millionen Leute geguckt. Und dann war man schlagartig bekannt. Heute gibt es das ja gar nicht mehr so richtig, so eine Medienöffentlichkeit. Ganz viele kennen irgendwie den Streamer XY, den kennen aber meine Eltern gar nicht. Ja. Und so. Und damals kannten halt alle Wetten, dass, alle haben das geguckt oder alle sind ins Kino gegangen. Und deswegen war man damals dann auch schlagartig bekannt, wenn man in so einem Film mitgespielt hat oder bei Wetten, dass eben auf der Couch saß. Und
da passt ganz gut gerade eine lustige Anekdote zu. Ich saß am Wochenende zu Hause in Hamburg-Ottensen, das ist ein Stadtteil, in dem du dich ja auch sehr gut auskennst, ja. Und auf einer privaten Geburtstagsfeier. Und der Vater meiner besten Freundin, liebe Grüße, Indonesier, der fragte mich, ob ich wieder eine vollgepackte Woche habe. Ich erzähle, was ich mache, habe erzählt, dass ich unter anderem dich treffen werde. Und da sagte er, den habe ich getroffen. Ich bin durch Ottensen gelaufen und der lief mir entgegen. Ich habe gesagt, ich kenne dich. Und daraufhin hast du wohl zu ihm gesagt, ja, wer bin ich denn? Und da sagte er, du bist von hart, aber fair. Und er sagte, das wäre so lustig gewesen, dass ich dich jetzt gerade heute treffe. Also du wirst nach wie vor auch in der etwas älteren Generation erkannt.
Ja, da sowieso. Wir laufen im linearen Fernsehen.
Ja.
Da ist die ältere Zielgruppe nun mal, das ist so. Deswegen ist das die Zielgruppe, die mich auf der Straße wahrscheinlich jetzt gerade noch am häufigsten auch erkennt. Ja,
kann man ja mal ganz kurz reintauchen. Hart aber fair und lineares Fernsehen. Eigentlich arbeitest du ja antizyklisch deinem Alter entsprechend. Also du setzt auf ein Pferd, von dem man den Abgesang sowieso schon lange irgendwie angestimmt hat. Irgendwie passt es zu dir und deiner Mentalität, dass Fernsehen dein Ding ist.
Ja, also ich glaube, ich habe da so zwei Gedanken zu. Das eine ist, ich bin einfach mit Fernsehen sozialisiert und aufgewachsen. Für mich ist Fernsehen nach wie vor wahnsinnig faszinierend. Es hat eine große Rolle in meiner Kindheit auch gespielt.
Deine Mutter ist Kameraassistentin.
Genau, die war Kamerafrau, hat jetzt eine Agentur auch für Kameramänner und Frauen. Mein Vater ist ja Schauspieler, das heißt, Fernsehen war irgendwie bei uns auch natürlich ein Teil des Familienlebens.
Du hattest bestimmt nie Fernsehverbot bekommen, oder?
Doch, ich habe
ganz... Ihr durftet immer.
Nee, ganz extrem in die andere Richtung. Ach, extrem viel Fernsehverbot bekommen und dann mit meinen Geschwistern immer, so doll wir uns auch gestritten haben, gemeinsam dafür gearbeitet, dass wir irgendwie Fernsehen gucken konnten.
Okay.
Insofern war die Faszination für dieses Medium noch größer. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber, dass in dieser fragmentierten Medienöffentlichkeit Fernsehen immer noch ein Medium ist, was nach wie vor ganz, ganz viele Menschen gucken. Manche nennen es diesen Lagerfeuereffekt, den es auch nicht mehr ganz so groß gibt, aber den es eben immer noch gibt. Hart aber fair gucken, jeden Montagabend um 21 Uhr im linearen Fernsehen, wenn es gut läuft, 2,5 Millionen oder mehr Menschen. Das hast du in einem anderen Medium so nicht. Und deswegen ist das gerade auch für politische, journalistische Inhalte immer noch wahnsinnig spannend und ich glaube auch wahnsinnig wichtig. Und den Satz dazu noch, meine Aufgabe ist es ja jetzt, weil ich auch aus der jüngeren Zielgruppe komme, diese beiden Zielgruppen, die jüngeren und die linearen, zusammenzubringen. Das heißt, wir machen auch ein Format in der Mediathek. Wir versuchen, die junge Zielgruppe an Talk ranzuführen. Die guckt den einfach generell Polit-Talk im Moment nicht wirklich viel. Und es klappt schon ganz gut. Wir sehen, dass auch unsere lineare Quote sich verjüngt. Und im Moment scheint das ganz gut zu funktionieren.
Es ist ja nach wie vor sehr erstaunlich, dass der Proof, ich mache Fernsehen, nach wie vor Fernsehen sein muss. Ne? Also ja. Alles andere ist so Faxen.
Ich kenne das total, als ich noch bei NTV meine Sendung Klamotz Konter damals hatte. Da haben mich die Leute dann auch immer, die zweite Frage war immer, nur online oder auch im Fernsehen.
Genau, ja.
Und ich konnte dann immer sagen, läuft auch im Fernsehen, dann waren alle immer beeindruckt.
Das zählt, ne?
Das zählt. Was natürlich aber eigentlich Quatsch ist, vor allen Dingen bei Sendern, wo jetzt die Einschaltquoten nicht in die Millionen gehen, weil man dann mit einer Instagram-Story oder einem Reel vielleicht sogar mehr Views bekommt als sozusagen im linearen Fernsehen damals noch. Und im Grunde genommen ist es doch auch egal, auf welchem Medium die Dinge ausgestrahlt werden. Am Ende ist der Inhalt entscheidend und der Content entscheidend. Mhm. Aber deswegen, ob uns jetzt die Leute Montagabend um 21 Uhr, sagen wir mal, über einen Stream gucken auf ihrem Laptop oder einem Fernsehgerät, ist mir ja völlig egal. Das Spannende ist, es ist eine Live-Sendung. Das spüren die Leute auch. Und da kann halt alles passieren. Es ist ja auch mit Karim Joska der einzige Talk, der live ist. Die anderen sind aufgezeichnet. Und das heißt bei uns, wenn was schief läuft, läuft schief und es läuft über den Schirm. Das finde ich auch cool. Ich finde es auch die ehrlichste Art von Interviews zu machen. Und dann, das macht es eben auch spannend, das um 21 Uhr, glaube ich, live zu gucken. Alles, was man dann im Nachklapp guckt, wenn man es in der Mediathek guckt, da liefern wir dann extra Content. Da bereiten wir das anders nochmal auf. Weil wer will schon 75 Minuten Talk, der vor einer Woche gelaufen ist, so durch in der Mediathek gucken. Mhm. Manche gibt's. So, ich gehöre dazu, weil ich auch irgendwie ein Talkshow-Freak bin. Aber da liefern wir dann nochmal einen extra Content, machen dann hart aber fair to go, bereiten das anders auf, Transparenz, mehr Informationen und so weiter.
Jetzt sind wir schon mittendrin. Bevor wir eine wichtige Frage vergessen, wo fährst du hin? Also wir sind in Berlin gestartet.
Ja.
Es ist so ein bisschen zur Verortung Montag, kurz nach 10 Uhr am frühen Morgen oder am Morgen. In Berlin ist es früher Morgen.
Ja, es ist extrem früh heute.
Wo fahren wir hin?
Wir
wo
fahren fährst du hin? Meine Stammstrecke. Wir fahren die Strecke Berlin-Köln.
Mhm.
Das,
dankbare weil, Strecke?
Das ist, ich würde sagen, ist eine Horrorstrecke.
Oh.
Ich fahre sie eigentlich mindestens zweimal die Woche, ungefähr. Ist eine Horrorstrecke, weil immer mal wieder, also kommt seltenst richtig pünktlich an. Macht mir nicht so viel, weil ich arbeite sehr gut im Zug. Das heißt, ich bin da tiefenentspannt. Und wenn das Ding eine Stunde später kommt, ist auch okay. Was nicht passieren darf, auch heute nicht, dass es zu richtigen Problemen kommt, weil wir fahren zu meiner Sendungsaufzeichnung zu Hard Aber Fair heute Abend in Köln.
Ach, du hast heute noch Sendung?
Ja, ich habe heute um 21 Uhr
live.
Live senden wir aus Köln heute die Hard Aber Fair Sendung heute Abend.
Dafür sitzt du ja aber recht entspannt und vor allem haltst dir noch eine weitere Produktion nebenbei auf.
Ja, wir haben mein halbes Team sitzt ja auch im Zug.
Ja.
Wir arbeiten gleich auch, wenn wir hier durch sind, arbeiten wir hier im Zug, das funktioniert auch immer ganz gut, bereiten uns vor und dann gehen wir ins Studio.
Genau. Wie sucht ihr relevante Themen aus für die, das oder ist, wie viel Gerüst ist jetzt schon fertig für heute Abend?
Für heute Abend steht eigentlich fast alles. Das ist so, wenn es gut läuft, steht am Freitag eigentlich die Sendung, die wir am Montag machen. Das kann auch mal anders passieren, wenn Ereignisse kommen, wie das Erdbeben in der Türkei zum Beispiel oder so, dann das Erdbeben
in Potsdam passiert irgendwas.
Oder in Potsdam, ja, dann würden wir das Thema vielleicht nicht umwerfen, was wir geplant hatten. Aber Beispiel Thema Erdbeben in der Türkei, da hatten wir ein ganz anderes Thema geplant, schon die Woche über, vorbereitet, Gäste eingeladen, alles stand. Und am Montagmorgen kam dann das Erdbeben und uns war eigentlich klar, wir können heute Abend nicht Thema XY senden, sondern wir müssen das Thema machen. Das ist zu wichtig, als dass wir es liegen lassen würden. Und dann haben wir Montagmorgen geswitcht, haben ganz schnell Leute angerufen, eingeladen, geguckt, wer kann, Einspielfilme noch vorbereitet den Tag über und dann abends die Sendung gemacht. Das heißt, es geht von bis. Manchmal steht eine Sendung schon 6 Wochen vorher, weil wir wissen, da kommt der bestimmte Gast und wir bauen eine Sendung um diesen Gast rum. Manchmal sind es 3 Tage vorher, 4 Tage. Ideal läuft es, glaube ich, wenn wir Donnerstag Thema und Gäste festgezurrt haben und dann daran arbeiten, wie bauen wir diese Sendung eigentlich. Ne?
Wer kommt heute? Weißt du das schon?
Ja, ja, ja.
Also heute, klar weißt du das.
Wäre komisch, wenn ich es nicht wüsste. Wir machen heute eine bisschen spezielle Sendung, die wir setzen. Felix Neureuther macht eine Dokumentation.
Der ehemalige Skifahrer.
Genau. Hat eine tolle Dokumentation gemacht, die heute Abend in der Primetime in der ARD läuft. Und wir setzen auf diese Dokumentation auf. Das heißt, wir wir setzen uns thematisch an die Dokumentation dran. Die Dokumentation geht um Olympische Spiele und kann man das eigentlich noch machen in Zeiten der Klimakrise? Oder wie gehen nachhaltige Olympische Spiele? Spoiler, nicht so richtig, beziehungsweise nicht so, wie man es jetzt macht. Und wir diskutieren danach darüber. Da kommen dann Politik aus Bayern, aus den Alpen. Es wird eine Aktivistin von der letzten Generation da sein. Und wir werden darüber sprechen, wie funktioniert Tourismus eigentlich. Wir drehen also von der Olympiade weiterhin zu Tourismus, Skifahren. Ich habe mit Felix Neureuther gedreht. Ich mache jetzt auch Einspielfilme selber für die, mhm, für die Sendung, also Drehreportagen. Ich war jetzt diese Woche in Garmisch-Partenkirchen, war auf einem Skihang, leider nicht auf Skiern, sondern habe da Leute interviewt. Und es wird so eine ein bisschen eine andere Sendung, als man es vielleicht sonst so kennt, weil wir gerade die Freiheit haben, was auch schön ist, jede Sendung anders zu gestalten. Also wir sprechen jetzt gerade und ich habe 3 Sendungen, Hart aber fair, hinter mir in diesem Jahr mit dem neuen Konzept.
Genau.
Und jede der 3 Sendungen war anders. Und auch die 4. wird anders.
Ist, wie frage ich es am besten? Ich frage es einfach geradeaus. Wirst du ernst genommen von deinen Gästen oder glaubst du, die haben Plassberg ernster genommen und du musst dir dieses ernst genommen werden noch ein bisschen erarbeiten?
Ich wurde nicht ernst genommen, als ich damals bei NTV mit Klamotzkonter angefangen, mhm, habe. Und das war aber auch ein Vorteil. Weil die Leute reingekommen sind und dachten, wer sitzt da denn, unrasierter Praktikant? Der will mich jetzt interviewen. Das war wirklich am Anfang so, dass manche dachten, kommt der Moderator noch?
Mhm. Du bist nur das Lichtmodell.
Genau, so, das war so, war wirklich so. Und dann waren die überrascht, wie gut vorbereitet ich war und dann auch hart nachgefragt habe. So. Und da ich das jetzt ja schon ein bisschen mache, kennen die meisten Spitzenpolitikerinnen und Politiker mich auch und wissen auch, dass es jetzt nicht unbedingt sehr leicht wird in einer Sendung. Bei Hart aber fair, insofern nehmen die mich alle ernst. Andersherum, ich nehme sie auch ernst und ich glaube, das spüren die. Ich nehme sie ernst in dem, was sie sagen. Ich nehme sie ernst in dem, was sie denken und wo sie herkommen mit ihren Gedanken. Und das ist, glaube ich, das versuche ich mir auch immer wieder beizubehalten, zu sagen, ja, wir machen jede Woche ein anderes Thema und manchmal springen wir auch auf Themen auf, wo gerade ein bisschen eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber sich das beizubehalten, zu sagen, mir ist eigentlich egal, was hier, ne? Man kann ja leicht in so einen Rhythmus kommen, wo man denkt, ja, nächste Woche das Thema, komm, dann machen wir das, dann weiter. Und ich glaube, das ist mir mit einer der wichtigsten Sachen, mir beizubehalten, mich auch berühren zu lassen von den Themen, die wir besprechen, mich auch beeindrucken zu lassen von den Themen, die da kommen und dann das ernst zu nehmen, was wir da machen, damit es kein Schaukampf wird, damit es kein inszenierter Streit wird, sondern dass wir da echt sprechen und diskutieren.
Wie ist das, wenn man so eine versierte und vor allem, du hast von Lagerfeuer angesprochen, weiß jetzt nicht, ob Hart aber fair eine klassische Lagerfeuershow gewesen ist, wie Wetten das, aber es ist ja trotzdem eine Institution, wie Wetten das auch. Also Hart aber fair steht für was, Hart aber fair kommt immer am gleichen Tag, das heißt, man kann sich darauf verlassen. Hattest du schon Angst, so ein Erbe anzutreten? Weil es gab ja auch so ein bisschen Gegenwind. Ne? Also populistisch haben die Menschen von Vatermord gesprochen. dieser Vater hat sogar in den Medien so ganz klein bisschen dann mit eigentlich viel zu viel Abstand ein bisschen rumgestichelt. Dann kam das mit Luisa Neubauer natürlich für den einen oder die andere genau recht, da auch noch Öl ins Feuer zu gießen. War das eine Angst, die du hattest oder hast du dich auf sowas vorbereitet?
Gedanklich. Nein, das ist ja so, wenn man auf so einem prominenten Sendeplatz sendet, dann ist ja klar, dass die Medien da irgendwie genau drauf schauen und die Kolleginnen und Kollegen von den Zeitungen und auch darüber schreiben. Und dann ist man so ein bisschen im Feuer manchmal. Ich glaube ja, sozusagen über so eine Talkshow und über den Moderator einer Talkshow wird ja manchmal am Dienstagmorgen mehr geschrieben als über so eine Bundestagsdebatte.
Ja, das stimmt. So. Es sei denn, er hat den Job gut gemacht.
Es sei denn, er hat dann den nicht. Job gut gemacht, dann schreibt niemand. Ja, ist ja immer Ansichtssache, hat er es gut gemacht oder nicht. je nach Perspektive. Manchmal denke ich, boah, war das eine Scheißsendung, habe ich echt, da habe ich irgendwie gepennt und nicht gut gemacht. Und am nächsten Morgen schreiben die Zeitungen, boah, das war aber eine tolle Sendung, da haben wir jetzt Erkenntnisgewinn gehabt. Und manchmal genau andersrum. Da denke ich, boah, da war ich jetzt mal heute echt gut drauf. Und am nächsten Morgen schreiben die Zeitungen, das war wieder ein Tiefpunkt der Talkshow-Geschichte oder so. Also insofern war mir das schon klar, dass das in der Öffentlichkeit, da ja ganz viel auch in mich dann reinprojiziert wird und dem Moderator so einer Sendung. Und deswegen habe ich mir das auch gut überlegt. Und es gab auch Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, mach das nicht, warum willst du jetzt Hart aber fair moderieren? Du moderierst eine tolle Sendung auf ProSieben, 20.15 Uhr in der Primetime, der Bundeskanzler oder damals noch im Wahlkampf, die Kandidaten kommen alle zu dir in die Sendung. Du kannst die Shows machen, die du machen willst, mit absoluter Freiheit. Warum jetzt in dieses Feuer gehen und sich den Stress machen? So.
Warum hast du es gemacht?
Ja, weil ich mir, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht, mich, glaube ich, ewig gefragt hätte, wie wäre es denn gewesen? Weil natürlich eine dieser Talkshows zu moderieren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit einer Relevanz auch verbunden ist, weil man Themen setzen kann, weil man sozusagen auch viel im Kern der Debatte ist und Debatten auch führen kann und das wöchentlich, das war schon was mich total gereizt hat und mich auch immer noch reizt, sonst würde ich es ja auch nicht machen. Und deswegen war das aber keine einfache Entscheidung und nicht eine Entscheidung, die ich irgendwie so von heute auf morgen getroffen habe, sondern viel drüber nachgedacht habe und dann aber jetzt auch froh bin, dass ich es gemacht habe, weil es macht mir auch wahnsinnig Spaß.
Siehst du oder du und dein Team, seht ihr euch auch so ein bisschen darin, in der Verantwortung, die Politik zielgruppenorientiert zu öffnen? Also eben genau das jüngere Publikum, die sich jetzt, mal ganz blöd gesagt, einen Scheiß um Politik kümmern, eben weil es so kompliziert ist. Ich habe auch so ein bisschen
das siehst du, das sehe ich anders. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, die jüngeren Zielgruppen sind sehr politisiert. Sehen wir auch, wenn die auf die Straßen gehen und so weiter. Das sehen wir auch das werden wir auch, schätze ich, bei der Europawahl sehen, an Wahlbeteiligung in den jüngeren Zielgruppen. Ich glaube, die sind sehr politisiert, auch Politik interessiert, aber diese klassischen Formate erreichen sie einfach nicht. Und das lineare Fernsehen erreicht sie einfach nicht. So. Sondern die gucken halt, kriegen ihre News von Instagram, YouTube, Twitch und sonst woher. Und das ist ja auch okay erstmal. Also auch auf diesen Plattformen ist ja öffentlich-rechtlicher Inhalt vorhanden. Hm. Und da gibt es ja öffentlich-rechtliche Kanäle auch. Ob die jetzt den Fernseher einschalten, ich glaube, das werden sie nicht mehr tun. Ich glaube, das wird so nicht mehr passieren. Deswegen versuchen wir, die zu erreichen mit unseren Inhalten in der Mediathek zum Beispiel, weil da auch jüngere Zielgruppen einfach sind. Die ARD-Mediathek zum Beispiel wächst unfassbar, auch in den Nutzerzahlen. Und man muss sie halt erreichen mit einer anderen Ansprache, mit einem anderen Look, mit einem anderen Gefühl, wenn sie Dinge gucken. Und auch mit einem anderen Tempo und wahrscheinlich auch anderen Inhalten und Protagonisten. Also wir haben in unseren ersten drei Sendungen jetzt zum Beispiel Expertinnen und Experten da gehabt oder Menschen, die sonst so nicht in anderen Talkshows sitzen würden oder die man aus anderen Talkshows nicht kennt, die aber in der jüngeren Zielgruppe extrem gut angekommen sind. Ulf Burmeier zum Beispiel, Podcaster von Lage der Nation, war bei uns als juristischer Experte in der Sendung, sitzt aber nicht in irgendwelchen anderen Talkshows und kannte die ältere Zielgruppe wahrscheinlich gar nicht, war aber sicher für die ältere Zielgruppe auch beeindruckend zu sehen. Guck mal, als jemand, den kennen wir so vielleicht gar nicht, der erklärt aber sehr eloquent und in der jüngeren Zielgruppe war das Feedback, wow, endlich mal Gäste, die ich auch irgendwie kenne, mit denen ich was anfangen kann.
Ja genau, das wollte ich mich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass ihr den Ballon Politik nicht nur anders, sondern deutlich größer aufblasst, um genau, ich sage jetzt mal, jedes Wohnzimmer zu erreichen. Ob es jetzt in der Hosentasche ist oder tatsächlich auf dem Sofa stattfindet, sei dann mal dahingestellt.
Ja, also wenn das so ankommt, super. Das ist aber auch wahnsinnig schwer, weil diese Zielgruppen zusammenzubringen ist, ich glaube, das gelingt uns manchmal sehr gut, manchmal auch gar nicht. Also das ist einfach wahnsinnig schwer für ein lineares Publikum zu senden und gleichzeitig das junge Publikum mit abzuholen und dann noch mit einer Sendung, die jetzt nicht eine Entertainment-Show ist, Da kriegt man das eher, glaube ich, so eine ganze Familienbreite.
Wobei auf eine gewisse Art und Weise ist es ja eine Unterhaltungsshow, weil es geht ja schon oft zur Sache. Ging es schon immer und ja. Bei dir genauso.
Ja, es muss auch unterhalten natürlich. Am Ende machen wir Fernsehen. Es muss spannend sein. Ja, das darf nicht vom Inhalt wegnehmen. Es darf nicht weniger journalistisch werden, glaube ich. Aber es muss natürlich spannend sein. Sonst bräuchten wir diese Sendung nicht machen. Und am besten geht das über spannende Inhalte und spannende Protagonisten. Aber natürlich gibt es Themen, die eher für eine ältere Zielgruppe ansprechen, dann gibt es Themen, die eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Und wie man das beides verbindet, ist wahnsinnig schwierig. Da zerbrechen wir uns jede Woche den Kopf drüber, zu überlegen, wie fassen wir dieses Thema an, sodass wir möglichst verschiedene Zielgruppen erreichen. Manchmal geht es auch total schief, ehrlicherweise.
Du hast eben gerade selbst angesprochen, die Polit-Shows, die du auf ProSieben moderiert hast, unter anderem das Kanzlerinterview und im Vorfeld der Kanzlerwahlen waren ja noch jede Menge andere Politiker und Politikerinnen, nee, nur Politiker, oder?
Doch, auch, nur doch, Annalena Baerbock ja als Kanzlerkandidatin ja, war auch zum Beispiel da. Ja.
Und zusammen mit der Kollegin Linda Zervakis hast du das ja gemacht und ich fand schon, dass es das ein oder andere Mal positiv nervig war, wie du da aufgetreten bist, also ja. mit einer Vehemenz und auch mit einer Direktheit. Hättest du Bock auf dich als Gast?
Wenn ich Gast wäre, sozusagen. Ja,
aber in deiner Show, also so einer wie du.
Ach, ich glaube schon, dass das meinte ich ja, oder das meine ich mit, ich nehme meine Gäste ja auch ernst und ich glaube, das spüren Gäste auch, wenn ich bin ja total interessiert daran an den Gästen, die kommen, an den allermeisten. Auch an deren Geschichte und woher kommt die Art zu denken, wie sie denken. Und deswegen glaube ich schon, wenn ich jetzt bei mir zu Gast wäre, ein bisschen ein Gedankenexperiment, dann würde ich hoffentlich spüren, der Moderator interessiert sich und nimmt das ernst, was ich sage. Und dann kann es ja auch härter werden und dann kann auch mal hartnäckig nachgefragt werden. Aber ehrlicherweise ist das für Spitzenpolitikerinnen und Politiker, die mögen das auch oft, wenn sie mal gechallenged werden und wenn sie dazu gezwungen werden, nachzudenken und nicht einfach nur irgendeine Stanze loswerden und irgendein 30-Sekunden-Statement in irgendeine Kamera oder in irgendein Mikrofon sagen, sondern wenn sie merken, da passiert jetzt was Unerwartetes und sie kommen nicht weiter mit einer Stanze, dann ist das für die ja auch herausfordernd und am Ende sind es ja auch Menschen, die irgendwie Bock darauf haben, nachzudenken. Und deswegen wäre ich, glaube ich, hätte ich schon Bock darauf, würde ich behaupten.
Glaubst du, es wird ein anstrengendes Jahr? Also du hast gerade, die Europawahl steht an, ein amerikanischer Präsident muss gewählt werden, da wird auch was passieren, plus der Alltag auf der ganzen Welt.
Plus drei Landtagswahlen in Deutschland, plus die drei Landtags- heftig werden.
Ja. Und dann haben wir immer noch eine Partei, die kein Mensch braucht, aber sie ist halt irgendwie noch da, auch immer für eine negative Überraschung gut. Also das heißt, du hast ein sehr gesichertes Arbeitsumfeld eigentlich, ne?
Ja, es wird ein brutales Jahr, glaube ich. Also ein anstrengendes, aber journalistisch natürlich super spannend. Ja. Wir haben ja, du hast es angesprochen, diese ganzen Wahlen, dann gibt es noch die Kommunalwahlen auch in ganz vielen Bundesländern, die gar nicht zu unterschätzen sind, wo ganz viel passiert, wo man ganz viel auch ablesen kann.
Da wird der Kanzler gemacht. Oder die Kanzlerin.
Manche sagen so. Es ist journalistisch natürlich hochspannend, weil wir ja alle irgendwie spüren, auch gerade es rumort so ein bisschen. So, ich glaube, dann versuchen Soziologen versuchen das zu erklären. Steffen Mauer erklärt das mit Triggerpunkten in der Gesellschaft. Andere sagen, da ist eine Resonanz des Individuums zur Gesellschaft, verrückt sich da und so. Aber alle spüren, unter der Oberfläche, manchmal dann auch auf der Oberfläche, da brodelt es. Und ich glaube, das wird sich in den Wahlen zeigen in diesem Jahr. Und für eine Talkshow ist das natürlich wahnsinnig spannend, aber manchmal auch ein bisschen ermüdend. Weil Wahlkampf bedeutet auch, dass Politikerinnen und Politiker oft sehr im Wahlkampfmodus sind und dann manchmal der Raum nicht ganz so da ist, sich auf Formate einzulassen, wo man womöglich nicht nur sozusagen im Wahlkampfmodus auftreten kann, sondern wo man dann sich auch darauf einlassen muss, dass andere Dinge und Inhalte auch passieren.
Wo du nichts zu verkaufen hast.
Genau, und deswegen kann das auch anstrengend sein. Und ich glaube, auch für Zuschauerinnen und Zuschauer kann es manchmal anstrengend sein, wenn immer Wahlkampf ist, immer wieder eine Wahl. Man oder viele Journalistinnen und Journalisten, und da nehme ich mich gar nicht aus, wir auch dann oft in so einen Modus kommen, glaube, jemand hat das mal Horse Race Journalism genannt, also so Pferderennen-Journalismus, wo man immer guckt, wer ist jetzt gerade 2 Prozentpunkte weiter vorne, wer weiter hinten, überholen die sich noch, wie in so einem Pferderennen, was ja eigentlich nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun hat oder nicht viel mit der materiellen Wirklichkeit von Menschen. Das verändert ja nichts im Alltag dieser Menschen, wenn in einem Wahlkampf gerade Demoskopen dir sagen, ob jemand 2% vorne oder hinten liegt. Da wird dann, das ist so eine ganz oberflächliche Art von Journalismus und ich nehme mich davon überhaupt gar nicht aus. Und ich komme auch manchmal da rein, dass ich denke, oh, spannend, jetzt die neue Umfrage, da liegt dann wieder die CDU weiter vorne, da die SPD, da die FDP. Aber eigentlich sind das ja gar nicht so richtig die spannenden Fragen, sondern die spannenden Fragen sind ja eigentlich, welche Entscheidung, welche Politik verändert die Lebenswirklichkeit der Menschen? Und deswegen ist Wahlkampf spannend, aber kann eben auch ermüdend sein.
Dann lass uns doch mal über Politik in Irland sprechen.
Ja.
Da kennst du dich doch sehr gut aus.
Ich war neulich bei.
Deswegen komme ich drauf. Ich habe das in irgendeinem Podcast gehört.
Apokalypse Filtercafé vom Kollegen Micky Beisenherz, da aber moderiert von Markus Feldenkirchen, der mir auf einmal mit dem Thema Irland kam und ich saß da und sagte, oh.
Ja, aber es fand ich toll. Das hat mich gefreut, dass du wirklich sagtest so, okay, das ist eine tolle Frage, aber ich kann nichts dazu sagen, weil ich keine Ahnung habe. Schön fand ich dann auch, wie dann rauskam, dass er einfach einen menschlichen Bezug zu diesem Land hat.
Markus Feldenkirchen, Grüße gehen raus, ein Irland-Freak.
Ja, ganz offensichtlich. Aber gibt's ein politisches Eis, auf das du dich thematisch nicht rauftraust, weil du da einfach...
Es gibt... Felder, die sind einfach wahnsinnig schwierig zu besprechen, aber wir kommen in einer wöchentlichen Talkshow an keinem Politikfeld vorbei. Das ist einfach so. Ich habe ein tolles Team, mit denen bereite ich alle Eventualitäten immer vor und deswegen auf die kann ich mich auch total verlassen. Und deswegen gibt es eigentlich kein Feld, worauf ich mich nicht drauftrauen würde, weil ich weiß, wir kriegen das als Team schon gewuppt und wir kriegen das auch gut vorbereitet und da kann uns eigentlich nichts passieren. Aber natürlich gibt es Themen, die wahnsinnig schwierig sind zu besprechen, Themen, die auch wahnsinnig kompliziert sind. Und da entscheiden wir dann immer gemeinsam, welches Thema wir jetzt angehen. Manchmal ist der Druck so hoch, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, über das wir eigentlich gar nicht sprechen wollten. Aber dann passiert eben so viel in der Welt und dann muss man drüber sprechen. Da kommt man nicht drumherum in der wöchentlichen Talkshow.
Also drumherum kommt man hoffentlich wirklich nicht bei dir jeden Montag 21 Uhr Hart aber fair.
Genau.
Und natürlich überall in der Mediathek plus Hart aber fair to go.
Genau, und kommentiert und einen Faktencheck gemacht. Ja. Und ich teile da auch nochmal meine Eindrücke so ein bisschen, wie ich die Sendung fand und wie ich verschiedene Situationen wahrgenommen habe. Und wir haben einfach auch nochmal ein bisschen anderen Blick drauf und auch noch andere Gäste.
Okay, also kann man sich jeden Montag reinziehen und jeden Dienstag sowieso auch, Hart aber fair. Bleibt dir noch Zeit für das, was du ja auch sehr gut beherrscht hast, früher zumindest Fußball spielen? Du bist ja großer Fußballfan.
Ja.
In Altona hast du gespielt, ne?
Ja, Altona 93.
Altona 93, wie heißt es? Kampfbahn?
Ja, Adolf-Jäger-Kampfbahn war das Stadion.
War ich mal.
Ja, da habe ich meine Fußballkarriere begonnen und beendet. Wie viele Jungs und Mädchen im jugendlichen Alter dachte ich auch mal, ich werde Fußballprofi, bis mir klar wurde, das Talent habe ich nicht. Aber mir bleibt tatsächlich nicht mehr ganz so viel Zeit zum Fußballspielen. Aber ich habe es jetzt logistisch ausgefuchst gemacht. Ich habe eine Fußballtruppe in Berlin und eine in Köln. Mhm. Und je nachdem, in welcher Stadt ich gerade bin, versuche ich da immer mitzukicken. Weil ich weiß oft nicht, in welcher Stadt ich bin in der kommenden Woche. Und dann melde ich mich da immer spontan an und dann kicke ich mit. Das klappt also, wenn es gut läuft, klappt es eigentlich jede Woche einmal.
Dann kickt ihr draußen und...
Dann kicken wir 7 gegen 7 meistens. Aha. Oder mal sind es auch nur 4 gegen 4 oder mal sind es 10 gegen 10 und dann wird 1,5 Stunden gekickt.
Da merkt man auch, wie anstrengend das ist, ne?
Das ist wahnsinnig anstrengend.
Das ist wirklich anstrengend.
Ist wirklich anstrengend, aber man kann ja auch Fußball spielen, ohne dass es anstrengend ist. Sich ein bisschen versteckt hinten in die Abwehr reinstellen, da merkt auch keiner. Ja.
Oder es gibt die ein oder andere Zwangspause, weil irgendwelche Menschen von außerhalb Flummis, Tennisbälle und Co. werfen.
Ich hole mir einmal ganz kurz meinen Ingwer-Tee raus.
Ja, mach mal. Das kannst du gerne machen. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, also wenn man von Altona 93 spricht, das ist ja noch sozusagen die Reinkultur des Fußballs, also mit ein bisschen Romantik drinne und mit ein bisschen Gepöbel am Spielfeldrand. Die Süddeutsche Zeitung hat von einem Fanputsch gesprochen, was zuletzt in deutschen Stadien passiert ist. Immer mehr Spiele werden zwangsunterbrochen, eben weil viele Dinge aufs Feld fliegen, die da nichts verloren haben. Dass es noch keinen Kreuzbandriss oder so gab, weil jemand auf so einen Ball ausgerutscht ist, wundert mich übrigens auch. Wie siehst du das? Ist Fanputsch einer zu viel oder ist das schon, schon einer zu viel?
Es war zumindest eine Machtdemonstration der Fans und die haben ja Erfolg gehabt. Oder wenn ich sage der Fans, dann meine ich der Ultragruppen. Aber die haben die DFL, man kann sagen, in die Knie gezwungen. Die DFL hat jetzt aufgehört, mit Investoren zu verhandeln.
Und waren, glaube ich, schon relativ weit, ne?
Waren relativ weit. Man muss vielleicht erklären, die Deutsche Fußballliga wollte sich einen Investor reinholen, damit sie internationaler besser vermarkten können, damit sie eine eigene Digitalplattform aufbauen können. Dafür wollten die bis zu 1 Milliarde Euro einsammeln und das über 20 Jahre dann von ihren Vermarktungsrechten, also Fernsehgeldern und so weiter, abgeben als Gegenleistung. Und da hatten Fangruppierungen mächtig was dagegen, weil sie Angst hatten, dass da die Kommerzialisierungsspirale zu weit gedreht wird und haben dann, wie ich finde, echt kreativen Protest gemacht, Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, ferngesteuerte Autos über den Fußballplatz fahren
Flugzeuge.
Lassen. Ferngesteuerte Flugzeuge im Stadion fliegen lassen.
Gestern beim Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg ist ein Tennisschläger aufs Feld.
Tennisschläger.
Wie kommt denn der Tennisschläger da rein?
Ich hab ja eine Sendung zugemacht bei Hart aber fair zu diesen Fanprotesten und habe das dann auch in der Sendung gefragt, einen dieser Fanvertreter, sag mal, wie schmuggelt man das denn ins Stadion? Die wollten mir es irgendwie nicht so richtig sagen, aber anscheinend ist es gar nicht so schwer, Sachen ins Stadion zu schmuggeln. Ja. Also Bengalos, diese Feuer haben die ja auch oft dabei. Es war ein kreativer Protest. Jetzt bin ich mal gespannt, was das mit der Bundesliga macht. Denn ich kann schon auch die Seite verstehen, die sagt, Leute, es gibt andere Ligen auf dieser Welt. Guck mal nach England zum Beispiel in die Premier League. Die haben wahnsinnig viel mehr Geld als die deutsche Liga. Und irgendwann laufen die der deutschen Liga den Rang ab. Dann kommt ein Harry Kane auch nicht mehr nach Deutschland, weil er zu den Top-Vereinen will, wo die anderen Topstars spielen. Das kann schon passieren, glaube ich. Aber ist dann eine Entscheidung, die Fans dann vielleicht auch treffen, dass sie sagen, wir wollen nicht unbedingt international mitspielen, wir brauchen nicht unbedingt diese Topstars in der Bundesliga, sondern wir wollen eher eine Liga, wo kein Investor mitspricht und mitbestimmen darf. Das war ja die große Angst der Fans, dass sie sagen, wenn da jetzt ein großer Investor einsteigt, der wird sich nicht zufrieden geben mit einfach ein bisschen mitverdienen, sondern der will auch mitsprechen und der will womöglich, obwohl die DFL gesagt hat, das machen sie nicht, auch Spiele, dass die in Saudi-Arabien mal angesetzt werden und so weiter.
Ihr habt in dieser Sendung die Frage gestellt, Fans oder Kommerz, wem gehört der Fußball? Wem gehört denn der Fußball? Weil ich bin derjenige, der den Fußball zu Hause guckt und total genervt bin, dass ich meinen Anschlusstermin um 17:30 nicht wahrnehmen kann, weil das Spiel 28 Minuten länger geht, weil es dreimal unterbrochen worden ist. Einmal übrigens, ich bin ja offensichtlich Eintracht Frankfurt-Fan, gegen Freiburg in einem Angriff vom SC Freiburg im heimischen Stadion des SC Freiburgs.
Da war ja Streich, der Trainer, auch mächtig sauer.
Mächtig sauer gewesen ist. Also es wird immer vom klassischen Bärendienst gesprochen. Das war einer. Also für mich war es in dem Fall positiv. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass es trotzdem nur eine Handvoll nicht echter Fans sind. Und ich muss auch sagen, also so ein bisschen, es geht ja nicht nur der Spielverlauf irgendwie vor die Hunde, sondern ich finde auch das Familienevent
leidet Argument,
stark darunter.
Das Argument, was die Fans, die da Tennisbälle und so weiter aufs Spielfeld werfen, was die dann ja bringen, ist, die sagen, wenn man den Protest nicht spüren würde, wenn da Leute nicht von genervt wären, dann würde dieser Protest auch nichts bringen.
Klar,
erst dadurch ist er wirksam. Ich kann das aber total verstehen. Ich war auch im Stadion, ich habe auch mal eine Spielunterbrechung auch mitbekommen, war auch ein bisschen genervt in dem Moment davon. Aber gerade deswegen, das ist ein gutes Beispiel für mich dann, ich bin in so einer Sendung, ich gehe da völlig offen ran und kriege auch in der Sendung dann die Argumente irgendwie, für mich werden dann auch Dinge klarer in so einer Sendung. Ich lerne da auch ganz viel.
Ja,
so.
Guter Aspekt.
Und ich bin auch jetzt nach der Sendung gar nicht so sehr entschlossen, auf welcher Seite ich da stehe. Ich kann irgendwie beide verstehen, beide Argumentationslinien. Mir wird einfach vieles klarer und am Ende muss man vielleicht sich auch gar nicht entscheiden, ist man jetzt für oder gegen einen Investorendeal per se oder ist man für oder gegen diese Proteste, sondern man kann sich dem erstmal so ein bisschen nähern. Aber was ich schon spannend fand oder auch lustig fand und wirklich auch kreativ, wie diese Proteste gelaufen sind. Also, dass man da so viele Tennisbälle ins Stadion schmuggelt oder dass da zwei Autos mit Rauch über den Rasen fahren und Ordner versuchen, diese Autos einzufangen, kriegen sie natürlich irgendwie schwer hin. Oder dass ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, die Tornetze angekettet wurden mit Fahrradschlössern und die Lösung für das Zahlenschloss wurde dann auf der Tribüne in Plakaten gezeigt und so. Also solche Dinge, das finde ich schon lustig zu sehen.
Es ist ja, die Leute vergessen es immer, es ist ja tatsächlich Europameisterschaftsjahr. Und wir werden das ja in Deutschland werden wir EM haben. Jetzt ist Toni Kroos wieder zurück.
Ja.
Keine Ahnung, ob Heilsbringer oder
Retter.
Nicht. Aber es ist auf alle Fälle ein Name für die ältere Generation.
Ja, auch für alle anderen. Ich meine, Toni Kroos, muss man jetzt sagen, ist wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Spieler überhaupt jetzt gerade. Und einfach einer der weltbesten Fußballer.
Neben Max Kruse.
Neben Max Kruse natürlich, ja.
Was sind deine Erwartungen für die EM?
Ich fand das,
also,
was...
aus deutscher
Sicht. Ja, ich fand das, was... was er auf Instagram zu seinem Comeback geschrieben hat, das leuchtete mir ein bisschen ein. Mhm. Also er schrieb ja sowas, wie ich paraphrasiere, ich glaube, dass mit der Mannschaft mehr möglich ist, als viele gerade denken. Und das kann ich schon nachvollziehen, das glaube ich auch. Ich glaube, da ist schon was drin. Und dann in heimischen Stadien spielen mit ganz vielen Fans in diesen Stadien und so. Ich glaube, da kann schon was entstehen oder kann auch eine besondere Stimmung entstehen, die dann eine Mannschaft vielleicht über ihre Möglichkeiten hinaus weiterträgt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir Europameister werden, aber das kann uns schon bis ins Halbfinale tragen, glaube ich.
Glaubst du wirklich?
Ja, absolut. Und interessant, ja, um da die Brücke zum Politischen zu schlagen, solche Großereignisse wie eine Europameisterschaft, ich glaube, die können auch entscheidend dazu beitragen, wie die Stimmung in so einem Land ist, vor entscheidenden Landtagswahlen.
In dem Fall in Deutschland.
In Deutschland, genau. Ja. Vor entscheidenden Landtagswahlen zum Beispiel, vor Kommunalwahlen. Ich glaube, das kann Auswirkungen durchaus haben, auch auf wie dann politische Wahlen ausgehen. Ohne, dass ich jetzt der deutschen Mannschaft noch mehr Druck machen will.
Nee, ja, ganz abgesehen davon, aber es ist, man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass das Thema Fußball in Deutschland gelitten hat in den letzten Jahren. Also jetzt nicht nur vom Leistungsniveau der deutschen Nationalmannschaft, sondern es haben sich Dinge verändert. Also zum Beispiel auch die zweite Liga hat, glaube ich, mehr Zuschauer das erste Mal als die erste Liga. Also auch da hat sich es verschoben, dass das vermeintlich...
Es liegt daran, dass Schalke in der zweiten Liga spielt.
Es liegt daran, dass Schalke in der zweiten Liga spielt, dass das vermeintlich uninteressantere Kind auf einmal das viel populärere geworden ist. Man könnte es aber eigentlich auch so sehen, dass man sagt, die Dinge haben sich so positiv verschoben, dass jeder die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.
Ja, ich finde die zweite Liga auch wahnsinnig spannend. Wobei ich sagen muss, jetzt dadurch, dass Bayern und Leverkusen sich da so einen Kampf liefern oder Leverkusen den womöglich schon für sich entschieden hat gerade, auch die erste Liga gerade wieder spannend wird. Aber die Dominanz der Bayern in den letzten Jahren war natürlich so ein bisschen... hat die Liga jetzt nicht zur spannendsten Liga überhaupt gemacht. Und in der zweiten Liga ist halt richtig Bewegung drin. Ich meine, da verschiebt sich die Tabelle nach jedem Spieltag enorm und die spielen auch super attraktiven Fußball. Ich war jetzt auch bei mehreren Spielen bin jetzt bekennender Schalke-Fan, habe aber auch Pauli-Spiele gesehen, Hertha und so weiter. Die spielen einfach guten Fußball, so. Es macht Spaß dazu zu gucken und umso schöner, je mehr Fans ins Stadion gehen, desto schöner ist die Gesamtstimmung, nicht nur für die Fußballer auf dem Platz, sondern natürlich auch für alle anderen, die im Stadion sind, ne?
Stichwort Debattenkultur, Luis. Es ist ja, ob das jetzt das politische, dein politisches Parkett ist, auf dem du dich mit Hart aber fair bewegst, jetzt oder Fußball unter dem Strich oder auch lineares Fernsehen versus digitalisierte Welt. So gefühlt ist das Wort Debatte allgegenwärtig. Das hat natürlich damit zu tun, dass meine Generation ganz andere Arten hat, Dinge zu konsumieren als die jüngeren Generationen. Generation meiner Eltern nochmal eine ganz andere. Hast du eine Idee oder vielleicht sogar ein Schlüssel, wie man Debatten gut führen kann, ohne dass die Jüngeren die vermeintlich Älteren blöd finden und die Älteren die vermeintlich Jüngeren noch viel blöder?
Ja, es ist wahnsinnig schwierig und ich nehme das...
Weil eigentlich so schade, ne?
Ich nehme das ja natürlich auch wahr. Ich glaube, ganz viele spüren das ja, dass die Debattenkultur womöglich in Deutschland ein bisschen verroht ist. Dass es auch schwierig wird, das hat auch viel mit Medien zu tun, glaube ich. Das ist ganz selbstkritisch auch mit uns Medienmachern, Medienmacherinnen.
Wie meinst du das?
Ja, ich glaube, dass manche Debatten, die wir Journalistinnen und Journalisten führen, einfach sehr weit weg sind von der Lebensrealität von ganz vielen Menschen. Und dass, dass Leute entfremdet von Debatten, die wir führen, Leute auch entfremdet von Politik. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, mit wie soziale Netzwerke funktionieren. Das ist halt wahnsinnig schwierig. Ich glaube, ein auch abgegriffenes Stichwort, aber ist eben Respekt so, dass ich versuche, das in meiner Sendung zu machen. Das ist ja so der Wirkungsbereich, in dem ich agieren kann, ist, dass egal wie unterschiedlich die Standpunkte sind, egal wie weit entfernt man voneinander ist, und auch im Übrigen über Generationen hinweg, Stichwort die Fußballsendung, Mia Güte, ich glaube 21 Jahre alt, Martin Kind 79 Jahre alt.
Der war ja auch da.
Also das ist die Spannbreite, die wir auch versuchen in der Sendung dann abzubilden, dass man sich mit Respekt begegnet und mit Respekt diskutiert und dass man sich die Zeit nimmt, auch zuzuhören. So, und das passiert natürlich irgendwie auf Twitter, dem Dixi-Klo des Internets. Ich glaube, das ist eine Wortschöpfung von Micky Beisenherz. Die kommt nicht von mir, aber ich würde sie so unterschreiben.
Kann man so sagen.
Wo ja ganz viel, und das ist jetzt, wo ich glaube ich zum springenden Punkt komme, wo ganz viel Affekte und nicht Argumente ausgetauscht werden. Und im besten Falle kann eine Talkshow ein Stück weit ein Gegenmodell dazu sein. Ein echter Austausch von Argumenten und nicht nur von Affekten. Aber auch eine Talkshow wird das Debattenklima in Deutschland nicht alleine retten können. So, wir können vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, aber es ist wahnsinnig schwer geworden, auf Augenhöhe respektvoll miteinander zu debattieren, auch in der Medienöffentlichkeit. Und das beschäftigt mich natürlich auch ein Stück weit und es treibt mich auch um. Und wir versuchen in meiner Sendung, die Kolleginnen und Kollegen in ihren Sendungen versuchen das genauso, eine Debatte herzustellen, die echt ist, die nicht inszeniert ist, die auf Augenhöhe funktioniert.
Wie hat denn Debattenkultur im Hause Lohmeier Klamroth funktioniert? Also
viel geschreit.
Und wie funktioniert sie heute? Kann man sich bei deinem Vater gar nicht vorstellen.
Ja, du kennst ihn vom Fußballplatz, du weißt, wie laut er wird.
Aber wie war es in deiner Kindheit? Also du hast ja auch noch drei Geschwister, glaube ich, ne?
Genau, ich habe noch drei Geschwister, ja.
Wie wurde bei euch debattiert?
Es war immer laut.
Ja.
Es wurde viel debattiert und diskutiert, am Abendbrotstisch vor allen Dingen. Ich habe vor allen Dingen politisch sehr viel auch mit meiner Mutter diskutiert. Und das hat mich auch sehr geschult, auch für heute. Also meine Mutter hat immer Positionen eingenommen, von denen sie überzeugt war. Und ich habe dann immer das Gegenteil für das Gegenteil argumentiert, aus einer ganz anderen Perspektive. Einfach aus Trotz, glaube ich. Und aber auch, um zu üben, unterbewusst jetzt nicht, ich will jetzt debattieren üben, sondern unterbewusst habe ich da, glaube ich, ganz viel gelernt. Ich habe dann immer mit meiner Mutter diskutiert, die Gegenseite eingenommen und dann bin ich in die Schule gegangen und habe da dann wieder die Argumente meiner Mutter benutzt. Und da habe ich, glaube ich, ganz viel gelernt darüber, dass man bestimmte Themen aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann, die valide sind. Ja, man kann ja Dinge so und so sehen und die eine Sichtweise ist nicht richtiger als die andere, wenn man es gut verargumentiert. Das war eine tolle Übung, hat mir in der Schule total geholfen, weil ich dann immer schon auch wusste, wie kann die Gegenseite argumentieren und diskutieren. Und so war das zu Hause halt, glaube ich, auch anstrengend für meine Eltern und für meine Geschwister, weil dann auch heftig diskutiert wurde. Aber es hat mir total geholfen, auch in dem, was ich heute mache. Es hat mich, glaube ich, total geprägt. Auch ich bin dann auch in Debattierclubs gegangen in der Schule später.
Wie läuft sowas ab? Da gibt es dann ein Thema X, von dem man weiß, das hat Zündstoff.
Ja, Debattierclub?
Ja.
Das ist ja ein Sport. Also das ist ja richtig, da gibt es ja einfach Regeln.
Da geht man im Trikot hin.
Na, quasi, ja. Also man bespricht sich mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, mit der man im Team ist. Das finde ich spannend. Schon auch, wie man sich anzieht, wie man wirken will. Und dann bekommt man ein Thema, das kann ein völlig quatschiges Thema sein. Ja, zur Übung manchmal Themen wie Mickey Mouse ist besser als Donald Duck, debattiert. So. Und dann bekommt man vor allen Dingen aber eine Seite zugewiesen. Also du debattierst pro oder du debattierst kontra.
Ach so, darfst du dir gar nicht aussuchen.
Du darfst sie dir nicht aussuchen. Und das ist ja das Spannende. Das heißt, wenn du dann ein Thema hast, wo du eigentlich persönlich auf der anderen Seite stehen würdest, aber du debattierst dann von der gegensätzlichen Seite.
Also hat
das
Debattieren nichts mit authentisch sein zu tun?
Nee. Ganz wenig. In so einem Debattierclub geht es eher wirklich darum, wie schärft man Argumente, was für Argumente gibt es, wie bringt man sie auch rüber. Und dann debattiert man mit der Gegenseite. Für mich war das total spannend. Ich habe dann während meiner Uni-Zeit Debattierturniere in ganz Europa gehabt. Wir sind dann mal nach Paris gefahren, hatten dann ein Turnier, haben dagegen, sind dagegen andere Unis
du eingetreten. Du hast in London und in Amsterdam studiert,
ne? Genau, und in London. Und das ist total spannend. Also in Deutschland hat das so einen sehr nerdigen Anstrich, habe ich das Gefühl, weil man gesagt, Debattierclub.
Ja, ich muss irgendwie an den Club der Toten Dichter oder sowas denken, genau. Oder an Schuluniform.
Im angelsächsischen Raum, also in England, aber auch in Amsterdam, das ist ganz normal. Ja. Da waren ganz viele in diesen Debattierclubs, was einfach total Spaß gemacht hat und man ganz viel auch gelernt hat darüber, wie man Themen betrachten kann. Und mir hat das geholfen, heute vielleicht auch mit mehr Verständnis auf eine Gegenseite zuzugehen. Wenn die eine andere Sichtweise haben als ich, gehe ich da erstmal mit Interesse dran und nicht mit Ablehnung, sondern überlege erstmal, macht das Sinn, wie die das betrachten, macht das Sinn, wie die das argumentieren? Und dann ist für mich eigentlich fast jede Debatte spannend.
Aber das heißt im Umkehrschluss, du bist auch in der Lage, nicht klein beizugeben, sondern zu merken, wenn du mit deiner Meinung gegebenenfalls falsch gelegen hast.
Auf jeden Fall. Also ich bin der Erste, der sagt, das sind ja jetzt dann eher private Diskussionen oder Debatten, die ich führe. In meiner Sendung vertrete ich ja jetzt explizit keine Meinung oder Seite. Manchmal nehme ich die Gegenseite zu einem Interviewpartner ein, weil es hilft, Argumente rauszuschälen. Aber privat bin ich der Erste, der sich von einem guten Argument überzeugen lässt. Auf jeden Fall. Und das ist doch wirklich der Moment, der Spaß macht. Wenn man merkt, so wie ich bis jetzt gedacht habe, vielleicht gibt es da Argumente, die besser sind, überzeugender sind und vielleicht muss ich mich da nochmal selber hinterfragen. Das ist wahnsinnig anstrengend auch. Leichter, angenehmer wäre es irgendwie, wenn man in seinem Gedankenkonstrukt bleibt. Aber dann, wenn man dann merkt, da lag ich vielleicht nicht richtig in der Vergangenheit, das macht dann auch wahnsinnigen Spaß, das zu erkennen, finde ich.
Glaubst du, Deutschland braucht mehr Debattenkultur? Also jetzt nicht nur im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit, sondern im Privaten, du und ich hier, X und Y dort, dass man einfach Meinung zulässt und sich eventuell, ohne eitel zu sein?
Ich glaube schon. Ich glaube, aufeinander zugehen in Debatten hat ganz viel damit zu tun, vor allen Dingen im privaten Bereich auch verstehen zu wollen, warum argumentiert mein Gegenüber aus einer bestimmten Perspektive. Wir haben es ja alle gemerkt, glaube ich, bei Corona zum Beispiel, wo es ja ganz schwer war, manchmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil da ganz viele Emotionen mitgespielt haben, manchmal ganz viele Ängste auch. Und da hilft es dann, darüber nachzudenken, woher kommt die andere Person jetzt gerade? Sind das Ängste? Sind das spielen vielleicht ganz andere Themen mit rein, als das, über das wir gerade diskutieren und ein bisschen mit Verständnis reinzugehen. Und manchmal kommt man auch nicht weiter. Ich kenne das aus dem privaten Bereich auch, wenn ich mit Freunden oder Verwandten oder so diskutiere. Manchmal kommt man nicht zu einem gemeinsamen Nenner und das ist auch vollkommen okay. Solange man sich trotzdem noch in die Augen gucken kann und sagen kann, hey, da kommen wir nicht zusammen, das akzeptieren wir jetzt beide. Aber das zerstört nicht das, was wir trotzdem zwischen uns haben. Das zerstört nicht die gemeinsame Geschichte, die wir haben oder den Respekt, den wir voreinander haben oder die Freundschaft, die wir miteinander haben. Das war, glaube ich, bei Corona echt wahnsinnig schwierig.
Palästina-Israel ist auch
Palästina-Israel ist genauso ein schwieriges Thema. All diese Themen dazu versuchen, immer sich daran zu erinnern, wir haben eine gemeinsame Basis. Wir haben vielleicht eine gemeinsame Geschichte, wir haben uns verbindende Freundschaft oder wir sind Arbeitskollegen. Sich daran zu erinnern und das ist vielleicht so ein ganz praktischer Tipp, den ich gerne benutze, auch nicht immer perfekt benutze, aber so häufig versuche wie möglich ist, die andere Person ausreden zu lassen und wirklich bis zum Ende zuzuhören und nicht schon versuchen, ein Gegenargument zu formulieren, während mein Gegenüber spricht. Weil dann bin ich schon wieder in anderen Gedanken. Sondern einfach das mal stehen zu lassen, zuzuhören bis zum Ende, dann kann auch mal eine Stille entstehen für 10 Sekunden. Oder man kann auch mal sagen, da muss ich kurz drüber nachdenken. Und dann für sich drüber nachzudenken und dann erst zu antworten. Das hilft manchmal total, um Verständnis aufzubauen für sein Gegenüber. Und wenn man dann mit dem schwierigen Onkel am Essenstisch an Weihnachten oder so diskutiert, also ich glaube, dann ist es auch wichtig, gegenzuhalten. Ja, das bei allem Verständnis, wenn Dinge gesagt werden, die nicht gehen, dann muss man auch gegenhalten. Aber auch da hilft es, mit Respekt gegenzuhalten und zu sagen, ey Onkel, wir haben eine gemeinsame Basis, wir verstehen uns auch gut, aber das, was du da sagst, das teile ich nicht, das finde ich auch nicht in Ordnung und das geht hier nicht und das will ich in diesem Raum auch nicht haben. Das muss man auch, ne? Auch die Grenzen aufzeigen bei einem gegenseitigen Respekt.
Was ich sehr interessant finde, also ich bin da voll bei dir, was ich auch sehr interessant finde, ist, was du gerade gesagt hast, weil die Zeit wird einem oft nicht gegeben, zu sagen, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, ja, was du gesagt hast.
Ja.
Weil genau das Festgefahrene, was man an der einen oder anderen Stelle vielleicht hat und das dann in so einer Diskussion ja gelockert wird, muss ehrlicherweise dann auch den Nährboten bieten, jetzt da drin rumzuflügen und mal zu gucken, was steckt da eigentlich für mich drinne. Und ich finde, manchmal gibt einem der oder das Gegenüber überhaupt nicht die Zeit, sondern eben, weil der Streit gesucht wird, ja, weil die Diskussion ja manchmal, ja, auch wirklich, wirklich Spaß,
ey,
macht.
Ey, und was sind das für Momente, auch im Fernsehen, auch mit Politikern, wenn da mal ein Politiker sagt, ich weiß es nicht.
Ja.
Oder,
ja, oder
ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ich kenne die Politik in Irland einfach nicht.
Genau, in dem Fall war ich's. Aber das sind doch Momente, wo man solchen Menschen dann auch wahnsinnig nah wird oder sie einem nah werden, weil man merkt, ach, das sind auch nur Menschen, die wissen auch nicht alles und auch Politikerinnen und Politiker wissen ganz viel, sind auch ganz viel in den Themen drin, auch beeindruckend, was die alles auf dem Schirm haben und auf dem Schirm haben müssen. Aber es ist doch auch völlig menschlich, dass die manchmal sagen, und das trauen sich, glaube ich, zu wenige, ey, ich weiß es nicht, oder guter Punkt, muss ich nochmal drüber nachdenken. Es gibt Politiker, die können das gut, und ich glaube, dass es wahnsinnig Gewinn bringt. Ich glaube, man kann als Politiker immer mehr gewinnen, wenn man mal zugibt, man weiß was nicht. Oder man liegt womöglich falsch. Oder man muss nochmal drüber nachdenken. Jetzt kommt nochmal ein bisschen Selbstkritik, auch an meiner Zunft. Wir geben Politikern und Politikern oft auch einfach nicht den Raum, genau das zu tun. No, falsch
zu liegen. In der Show oder generell?
Generell, aber auch in Sendung.
Eben weil du sie für die vermeintlich falsche Meinung auch eingeladen hast?
Nein, weil wenn sie etwas nicht wissen oder sich unsicher sind, weil der Beißreflex von Journalistinnen und Journalisten,
ja, verstehe,
auch meiner oft, ist, da gehen wir jetzt rein. Ja. Das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass der Politiker auf diesem Feld das nicht weiß und so weiter? Und das wird dann ausgeschlachtet über die nächsten Wochen in den Zeitungen, auf Twitter und so weiter. Deswegen habe ich auch immer mehr Verständnis dafür, dass Politikerinnen und Politiker in Phrasen antworten, die oft inhaltsleer sind, die aber irgendwie auf Parteilinie sind, damit sie sich nicht wochenlang damit beschäftigen müssen, dass wieder auf den Titelseiten irgendwie gesagt wird, weicht von der Parteilinie ab, weiß nicht, wie hoch der Bürgergeldsatz ist und so. Das zieht ja einen Rattenschwanz mit sich, wenn die Fehler machen im Fernsehen, der schwer zu kontrollieren ist. Und gleichzeitig, und das ist da widerspreche ich mir halt auch selber, gleichzeitig wünsche ich mir, dass Politikerinnen und Politiker offener sind, weniger Phrasen benutzen, Fehler zugeben, nachdenken. Und gleichzeitig kann ich es eben auch total verstehen, dass sie es nicht machen, weil sie wahnsinnig viel Arbeit danach haben.
Worüber denkst du momentan viel nach? Gibt es irgendwas, was dich umtreibt?
Ich glaube, die Debattenkultur treibt mich schon sehr um und auch die Rolle von Talkshows in dieser Debattenkultur. Ich glaube, dass wir, um jetzt nicht zu politikwissenschaftlich zu werden, aber dass wir in Deutschland haben wir ein Vertrauensproblem in Demokratie und etablierte Medien. Und die Rolle, die Talkshows dabei spielen, die treibt mich schon um. Mhm. Und darüber denke ich viel nach und was wir eigentlich tun können. Und da kann ich in meinem kleinen Wirkungsbereich, der ja die Talkshows sind, vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Ich sehe aber auch die Wirkungslimits, die eine Talkshow hat. Aber ich sehe eben auch, was vielleicht eine Talkshow tun kann, um Politik, Medien und Bürgerinnen und Bürger vielleicht ein Stück weit wieder näher zusammenzubringen. Das ist das, was mich im Moment umtreibt.
Ich habe schon das Gefühl, dass ihr da auf einem sehr richtigen Weg seid. Wir haben ja eingangs, bevor wir hier sozusagen das Mikrofon eingeschaltet haben, auch darüber gesprochen, dass die Produktionsfirma, die Hart aber fair produziert, mit der du ja auch, verbandelt ist das falsche Wort, in der du mit drinne steckst, dass ihr ja natürlich auch produktionstechnisch euch mehr und mehr an der aktuellen Zeit orientiert, was es halt für technische Möglichkeiten gibt. Wie hole ich die Zuschauer, die Zuschauerinnen anders ab? Was kann man machen, um eben diese Debatte meinetwegen noch attraktiver zu machen, auch im visuellen Bereich? Also dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass ich diese Art der Debattenkultur, wie er sie anstrebt, nicht nur eine kreuzehrliche ist, sondern höchstwahrscheinlich auch wahrscheinlich zeitlich etwas noch, es braucht einfach noch seine Zeit, aber die Früchte höchstwahrscheinlich ja auch tragen wird am Ende des Tages.
Das freut mich sehr, wenn du das so siehst, das, und wenn das auch andere so sehen, wenn die Menschen sehen, was wir da probieren, mhm, und dass wir es auch ein bisschen anders probieren, als vielleicht anderswo läuft. Und das ist das Ziel, was wir haben, zu zeigen, man kann Debatten auch anders führen und sie können trotzdem spannend und attraktiv sein für ganz viele verschiedene Zielgruppen.
Wenn du jetzt noch einen weiteren Vater oder auch eine Mutter im Fernsehen umbringen dürftest, welche Show würdest du...
Ich habe bisher niemanden umgebracht, auch nicht im Fernsehen.
Nein, du weißt, wie ich es meine. Gibt es eine Sendung, von der du sagen würdest, boah ey, sowas in die Richtung, da würde ich mich auch gerne mal ausprobieren. Vom roten Sofa bis hin zu TV Total.
Ich bin ein wahnsinniger Fan von den Freitagabend-Talkshows in den dritten Programmen. Mhm. Die gucke ich einfach echt gerne.
Also Kölner Treff, NDR Talkshow,
Riverboat, 3 nach 9, genau. All diese Sendungen, die gucke ich wahnsinnig gerne.
Sind auch gut.
Manchmal bin ich da ja auch zu Gast und es bringt immer wieder echt richtig großen Spaß. Insofern gibt es ganz viel, worauf ich noch Lust hätte. Aber ich bin ehrlicherweise mit Hart aber fair auch schon sehr ausgelastet.
Einmal und die Hart Woche. Aber fair to go.
Und Hart aber fair to go auch noch. Also es ist schon auch wahnsinnig viel Arbeit, die mir wahnsinnig großen Spaß macht gerade. Ich arbeite mit einem wahnsinnig tollen Team. Das ist ja immer so, man sieht da den Moderator im Fernsehen. Was man aber nicht sieht, ist, dass hinter den Kulissen ja wahnsinnig viele Menschen arbeiten, die genauso verantwortlich für die Sendung sind, wie ich das bin, die, um im Fußball zu bleiben, die spielen den perfekten Pass und ich muss ihn dann nur noch reinmachen ins Tor. So. Im Idealfall.
Klappt aber auch nicht immer.
Klappt auch nicht immer. Manchmal spielen die nicht so guten Pass und ich schieße ihn trotzdem noch rein. Manchmal spielen die den perfekten Pass und ich knall ihn komplett am Tor vorbei. So. All das kann passieren. Aber das darf auch alles passieren. Es macht wahnsinnig Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie so ein Alleinkämpfer irgendwie zu sein, sondern ich muss immer in einem Team agieren. Und dann bin ich schon sehr happy mit dem, was ich gerade mache.
Das hast du sehr schön gesagt. Gib mir die Möglichkeit, in die letzte Frage der heutigen Episode einzusteigen. Ich habe immer diesen Fragebogen von Marcel Proust dabei. Das sind insgesamt 37 Fragen.
Okay.
Ich stelle dir jetzt keine 37 Fragen, sondern du darfst mir eine Zahl zwischen 1 und 37 nennen, um dir sozusagen die letzte Frage selbst einzubrocken. Ich muss nur noch, also ich gebe den Pass und du musst vollstrecken und mal gucken, wie.
Ich will jetzt auf gar keinen Fall, ich kenne ja den Fragebogen.
Irgendwie hätte ich mir das gedacht.
Ich will auf gar keinen Fall die Frage nach dem Lieblingsphysiker.
Lieblingsphysiker? Also der Lieblingslyriker wäre die 26.
Ja, siehst du. Dann mache ich mal die 34.
Die 34.
So alt bin ich.
Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Debattenkultur zählt nicht. Ist nicht natürlich.
Eine natürliche Gabe wäre, noch mehr Sprachen zu sprechen. Das würde ich mir schon wünschen.
Oh, das ist schön. Ja?
Das würde ich mir wünschen, ja.
Komm, ich gebe dir 5 Stück, die du fließend sprichst.
Na?
Welche sind das?
Ach so, ich kann ja schon ein paar. Deutsch beherrsche ich ganz gut. Englisch auch. Spanisch auch. Aha. Und ich würde sehr gerne noch Französisch sprechen. Und auch wahnsinnig gerne Italienisch. Ja, aber
was hält dich die Zeit?
Die Zeit, ja. Ich versuche es natürlich mit den diversen Apps, aber
ich finde, das funktioniert nicht.
Aber ich bin auch jetzt, vielleicht bin ich nicht diszipliniert genug oder es funktioniert einfach nicht. Es macht mir wahnsinnig Spaß, auf anderen Sprachen zu kommunizieren, zu sprechen. Und wenn es nur Englisch ist, was ich mit meinen Freunden aus England ganz viel tue, macht wahnsinnig Spaß, wenn sich dann auch so ein Effekt einstellt, dass man auf einmal auf beiden Sprachen träumt, wenn man länger in einem anderen Sprachraum unterwegs ist.
Ja, oder wenn man, um am Beispiel zu bleiben, in Italien auf einem Markt unterwegs ist, auch mitzubekommen, worüber redet das Volk gerade. Was ist hier gerade Thema?
Ja.
Und jetzt abseits der Aubergine und der Gurke, sondern meinetwegen auch was Politisches oder Fußball oder was auch immer.
Ja.
Das finde ich sind sehr schöne Gaben, die hätte ich auch gerne. Also insofern erstmal ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich kann das nur empfehlen, sich hart aber fair und auch hart aber fair to go reinzuziehen, weil auch ich merke, dass es politisch einfacher zu verarbeiten und zu verstehen ist, so wie ihr es mittlerweile aufbereitet. Dementsprechend ist es ein echter Fernsehtipp oder wie gesagt, Bewegtbildtipp.
Bewegtbildtipp.
Ein echter Bewegtbildtipp.
Content-Tipp.
Ein echter Content-Tipp. Ja, Luis, ganz herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Das war's mit der neuesten Episode von Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil. Und ich kann natürlich am Ende des Tages immer nur das sagen, was ich euch immer sage. Abonniert sehr gerne diesen Kanal und schreibt einen Kommentar unter die Folge, liked und was auch immer man machen kann, tut es. Wir würden uns sehr darüber freuen und ich verbleibe mit den besten Grüßen. Aus, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Zwischen
irgendwo vor Hannover, schätze
also,
ich mal.
Wir sind irgendwo vor Hannover und es sieht so aus, wie es irgendwie immer aussieht, wenn man rausguckt, ne? Nach Deutschland.
Ach, schön, ich mag's. Hier sind ein paar.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommen. Bis ganz bald, bleibt gesund. Euer Sebastian.